Ich habe einfach die wunderbare Gelegenheit, das zu Ende zu bringen, was ich angefangen habe für, ich glaube jetzt 2 Monate. Ich habe angefangen vor 2 Monaten einfach über die Ältestenschaft in der Gemeinde zu sprechen. Und wir möchten wirklich, wir kommen langsam zu unser Ziel oder zu, ja, von uns als Ältesten, einfach an die Gemeinde wirklich über die Diakone zu sprechen, weil unser Ziel ist, irgendwann, ich glaube am Ende dieses Jahres, irgendwann vielleicht im Herbst oder so, einfach Diakone offiziell in diese Gemeinde einzusetzen. Aber im Voraus möchten wir einfach durch diese ganze Passage in 1. Timotheus 3 einfach durchlernen. Aber wirklich, so dass man das, die Ältesten oder die Diakone verstehen können, richtig verstehen können, muss man im Voraus die Ältestenschaft verstanden haben. Und deshalb haben wir angefangen einfach mit 1. Timotheus 3, 1 bis 7. Es geht um die Ältestenschaft, dann kommen wir langsam dazu zu den Diakonen. Aber es ist wirklich wichtig, es ist unser Ziel. Und nicht, dass ihr euch jetzt denkt, hey, das geht mich jetzt nicht an, ich bin eine Frau, ich bin ein Kind oder ich bin ein Mann, der wirklich keinen Bock oder keine Lust oder Laune, nicht keinen Bock, aber keine Lust, wirklich ein Ältester zu sein. Aber es ist wirklich nicht nur an die Ältesten oder die Ältestenanwärter geschrieben, aber es ist für die ganze Gemeinde. Und ich möchte euch hoffentlich wirklich davon überzeugen, dass Passagen hier jetzt anspricht, ist einfach, es spricht wirklich von einem Niveau, von einer bestimmten Reife in der Gemeinde. Und das ist alles. Es ist nicht 2 Klassen von Christen. Eins für die Ältesten oder die Pastoren oder die Bischöfe oder in eine andere für alle anderen Leute. Das gibt es nicht. Es gibt kein 2-klassiges System in der Christentum. Ein sehr bekannter Pastor hat Folgendes über der Gemeindeleitung gesagt. Die Gesundheit einer Gemeinde und die Qualität ihrer Leiter sind untrennbar miteinander verbunden. Habt ihr das gehört? Die Gesundheit einer Gemeinde und die Qualität ihrer Leiter sind untrennbar miteinander verbunden. Das ist wirklich der Tatsache, wirklich der Fall. Gottesfürchtige Leitung ist für die Gesundheit der örtlichen Gemeinde von elementarer Bedeutung. Es ist erstaunlich, wie die meisten Gemeinden ihren Leitung heutzutage wählen. Eine Gemeinde sollte für Leitungsaufgaben nicht einfach jeden Freiwilligen nehmen, sondern reife, gottesfürchtige Männer wirklich aussuchen. Allzu oft suchen sie sich die Leute aus, die geschäftlich am erfolgreichsten sind, am meisten zu sagen haben und das meiste Geld besitzen. Ich habe eine Gelegenheit, ich glaube, ich habe euch davon erzählt mehrmals, in Los Angeles habe ich 2,5 Jahre in eine koreanische Gemeinde die Jugendgruppe geleitet und geführt. Und da haben sie unter die Koreaner, das war immer der Fall, nicht nur in dieser Gemeinde, aber sie haben immer die Geschäftsleute, die erfolgreichsten Geschäftsleute ausgesucht für die Ältestenschaft. Okay? Und so waren die ganze Leitung. Und einfach, das war Gang und Gäbe unter ihnen. Aber ein Mann soll keine Führungsposition in einer Gemeinde übernehmen, nur weil er ein erfolgreicher Geschäftsmann ist, ein natürliches Leitungstalent hat oder ein Top-Manager ist. Wenn er ein Leiter ist, dann nur deshalb, weil er ein Mann Gottes ist. Also, welche Qualifikationen muss ein Ältester erfüllen in der Gemeinde? In 1. Timotheus 3 und Titus 1 finden wir die erforderlichen Qualifikationen eines Ältesten aufgelistet. Und da haben wir beim letzten Mal aufgehört. Sie stellen uns solche Männer vor, von denen Gott seinen Gemeinden geleitet haben will. Und da können wir nicht sie einfach ignorieren. Ein sehr erfahrener Pastor hat einmal gesagt, Gemeinden können nahezu jedes Problem überleben. Hör mal gut zu. Gemeinden können nahezu jedes Problem überleben, außer dem Versagen der Gemeindeleitung. Und das ist wohl wahr. Das glaube ich auch. Es liegt wohl auf der Hand, dass wir geistlichen Hirten und Ältesten in der Gemeinde brauchen. Deshalb müssen wir unseren Blick auf den Bauplan des Meisterarchitekten immer wieder anschauen und wirklich nicht aus den Augen zu verlieren. Bei unserer Auseinandersetzung mit dem Thema der Gemeindeältesten sollen wir bedenken, dass in der Vergangenheit immer wieder missverstanden wurde, dass 1. Timotheus 3, 1-7 nicht nur an die Pastoren und Ältesten der Gemeinde gerichtet ist. Die Bibel unterstützt nicht ein einziges Mal den Gedanken, was ich früher gesagt habe, erwähnt habe, es können zwei Klassen oder Stufen von Christen, jene, die Pastoren und Ältesten sind, und alle anderen. Es gibt nichts. Keinesfalls. Dieser Abschnitt beschreibt einfach das Niveau der Reife, das jene Männer auszeichnen muss, die die Gemeinde des lebendigen Gottes führen. So, das heißt, dass dieses Niveau, was wir heute Morgen anschauen möchten, ist ein Niveau der Reife für euch alle. Und da müssen wir uns alle gegen diesen Standard wirklich jetzt messen. Sowohl für Männer als auch für Frauen. Aber es ist gleichzeitig ein Standard der Heiligung, den jeden einzelnen Mitglied der Gemeinde anstreben sollte. Obwohl nicht jeder Mann dazu berufen ist, ein Ältester zu sein, ist jeder Gläubige dazu berufen, wie Jesus Christus zu sein. Heilig zu sein ist die Berufung jeder Christ, ohne Ausnahme. Deshalb kann kein Gläubiger diesen Abschnitt als unbedeutend oder irrelevant für sein Leben als Christ abtun. Entschuldigung. Vielmehr sollte das, was wir hier in 1. Timotheus 3 geschrieben ist, das Ziel für jeder wiedergeborene Mann und Frau in der Gemeinde sein. Das sollte unser Ziel. Also, welche Qualifikation muss ein Leiter in der Gemeinde erfüllen? 1. Timotheus 3, 1-7 nennen die Qualifikationen eines Ältesten oder eine bestimmte Reife, die ein Ältesten haben muss, diesen Amt zu machen. Eigentlich können all diese Qualifikationen in fünf Bereiche unterteilt werden. In Vers 1 sieht man das Trachten eines Hirten. In Vers 2 und 3 sieht man sein moralisches Leben. In Vers 4 und 5 seine Privatleben. In Vers 6 seine Reife. Und in Vers 7 sein Ruf. Okay, lass uns diesen Passage jetzt zusammen lesen. Wir lesen Vers 1 bis 3. Lass uns 1. Timotheus 3, 1 bis 3 lesen. Glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Ausseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Da sieht man das Trachten eines Hirten, Vers 1. Jetzt kommen wir zu das moralische Leben, Vers 2 und 3. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein. Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichen Gewinn streben, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Jetzt gibt es eine lange Liste. Aber was bedeutet das? Ich habe beim Gastfreundlichkeit aufgehört. Und da ich nicht so viel Zeit jetzt habe, auch einen kleinen Rückblick zu machen. Habe ich gedacht, gut, wir streichen das. Gehen einfach vorwärts. Ein Ältester muss sich durch Gastfreundlichkeit auszeichnen. Mit anderen Worten ist er jemand, der fremde Leute liebt. Das ist genau das, was das Wort für gastfreundlich bedeutet. Fremde liebt. Im Neuen Testament ist dies sogar eine häufiger befohlene Tugend. Das sehen wir in Römer 12, Vers 13. Hebräer 13, Vers 2, 1. Petrus 4, Vers 9, Nur zum Beispiel. Fremde zu lieben bedeutet jedoch nicht, Leute, hör mal gut zu, weil manchmal denken wir verkehrt über diesen Standard oder diesen Gebot. Es bedeutet nicht, unsere Freunde und Familienmitglieder immer wieder schon schön einzuladen und zu unterhalten. Nein, es bedeutet, fremde Leute zu lieben. Okay? Jemand, der anders ist. Es bedeutet vielmehr, uns selbst und unsere Ressourcen Menschen zur Verfügung zu stellen, die wir nicht kennen. Okay? Es ist so einfach, unsere Freunde, auch unsere bekannten Nachbarn, die uns immer einlädt, und unsere Geschwister im Herrn, die uns die wir schön zusammen sind, wirklich die immer einzuladen. Aber es ist wirklich schwierig, fremde Leute einzuladen. Es bedeutet Treue und ergeben Liebe, Besorgnis und Fürsorge, denjenigen angedeihen zu lassen, die Außenseiter sind, jenen, die einsam, fremd und anders sind als wir. Das ist genau das, was unser Herr in Lukas 14, 12 meinte. Ich lese das vor, Lukas 14, Vers 12. Er sagte aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte, wenn du ein Mittags- oder Abendmahl magst, so lade nicht deine Freunde, nach deiner Bruder, nach deiner Verwandten, nach reichen Nachbarn ein, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir vergolten wird. Vers 13. Sondern, wenn du ein Gastmahl magst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein, so wirst du glückselig sein, denn weil sie es dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Ich glaube, sein Punkt ist ziemlich klar. Wir müssen wirklich, wirklich hart daran arbeiten, einfach auch als Gemeinde das zu tun. Gastfreundschaft ist ein Merkmal des christlichen Charakters, das im Neuen Testament immer wieder erwähnt wird. Die einzige Frage ist, wie schneiden wir auf diesem Gebiet ab? Wie schneidet unsere Gemeinde ab? Wann hast du das letzte Mal jemanden eingeladen, bei dir zu Hause zu essen oder zu übernachten? Jemand fremd war, jemand, die ihr nicht kannte, jemand, der nicht bezahlen könnte oder euch zurückbezahlen könnte. Natürlich kann jeder von uns, ich bin mir sicher, hunderte Einwände erheben. Aber dass diese befohlene Tugend steht fest. Und diese nur Einwände. Naja, meine Wohnung ist zu klein, ich bin ein armer Schlucker, ich habe nicht so viel, das und so viel und so weiter und so weiter. Wann habt ihr euch in euren Ressourcen das letzte Mal jemand verfügbar gemacht, den ihr nicht kennt oder den jemand nicht zurückbezahlen könnte? Das, ich glaube, das ist wirklich die Prüfstein. Okay, wir müssen weiter. Leider. Die letzte Qualifikation in Vers 2 ist das einzige Merkmal, oder ich kann das besser sagen, das Hauptmerkmal des Ältesten von Diakone unterscheidet. Ein Ältester muss fähig sein, was? Zu lernen. Er muss fähig sein, zu lernen. Es hat einige Spekulationen gegeben, warum Paulus diese Qualifikation mitten unter allen moralischen Qualifikationen eines Ältesten erwähnt hat. Wir sehen das mittendrin, von Vers 2 und 3, ist nur mit moralischen Qualifikationen, aber mittendrin am Ende Vers 2 ist diese Qualifikation. Er muss lernen können. Die beste Erklärung, die ich dazu gelesen habe, war die Tatsache, dass effektives Lernen Bestandteil des moralischen Charakters eines Lehrers ist. Mit anderen Worten, sind die besten Lehrer diejenigen, die das, was sie lehren und predigen, selbst ausleben. Ist das nicht der Fall? Bei mir war das immer so auf meinem Seminar. Wisst ihr, ich habe zwei wirklich Lieblingslehrer auf unserem Seminar. Und sie waren beide Pastoren. Und alles, was ich sehen konnte, haben sie das wirklich ausgelebt. Nicht, dass die anderen Professoren haben das nicht getan. Das behaupte ich nicht. Aber diese Männer waren für mich wirklich ein Vorbild. Sie haben das alles, sie haben mit ganzem Fleiß und alles gepredigt und sie haben auch danach gelebt. Man hat das wirklich klar und deutlich erkennen können. So, ich kann das in durch meine eigene Erfahrung nur bestätigen. Was ist die Hauptaufgabe eines Pastors und Ältester in der Gemeinde? Ist das wirklich überall zu erscheinen? Auf dem Bau zu kommen, jeden Tag treu zu sein, Geld zu geben? Ist das wirklich die Hauptaufgabe von einem Pastor? Wir sollten das auch tun, aber das ist nicht die Hauptaufgabe, okay? Es ist ohne Zweifel das treue Predigen und Lehren von Gottes Wort. Das ist das Hauptpflicht oder Aufgabe für einen Ältester. Es gibt so viele Beispiele im Wort Gottes dafür, aber ich möchte euch nur beschränken auf 1. Timotheus. Nur das 1. Timotheusbrief möchte ich euch ein paar Beispiele geben, weil wir sowieso hier in diesem Buch sind. Schlag mal 1. Timotheus 4, Kapitel 4, Vers 11 auf. Was steht da? 4, Vers 11. Dies sollst du gebieten und lehren. Paulus hat das an Timotheus geschrieben. Hey, das sollst du tun, das sollst du lernen. Und dann in Vers 13. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Vers 16. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche dich hören. Er sagt, hey, es ist so wichtig, bleibe dabei, hör nicht auf. Und in 1. Timotheus 5, Vers 17, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Hey, warum besonders? Weil es wirklich eine schwere Aufgabe ist. Gott ist derjenige, der Männer zu Ältesten macht. Und er hat dies zur Unterweisung seiner Gemeinde getan. Ich denke an Epheser 4, 11 und 12. Ihr müsst wirklich diesen Vers hinter euren Ohren schreiben, okay? Epheser 4, 11 und 12. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Wozu? Vers 12. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes für die Erbauung des Leibes des Christus. Das ist die Hauptaufgabe. Ein Mann, der fähig ist zu lernen, muss sich durch zwei weitere Dinge auszeichnen. Mit anderen Worten, was macht eine Lehre zu einer Lehre? Eins, eine fundierte Kenntnis der Wahrheit, die er lernen muss. Mit anderen Worten, er muss Gottes Wort gut kennen. Und die Fähigkeit, zweitens, die Fähigkeit, diese Kenntnis so zu vermitteln, dass sie für seine Zuhörer Bedeutung hat und von ihnen verstanden wird. Ist ganz einfach, oder? Ist man eine begabte Lehrer? Hey, er muss zuerst seinen Stoff gut wissen oder gut kennen. Und zweitens, er muss in der Lage sein, einfach das zu vermitteln. Alexander Strauch, der das bekannte Buch Biblische Ältestenschaft schrieb, drückte es folgendermaßen aus. Das bedeutet nicht, dass ein Ältester ein wortgewandter Redner oder ein dynamischer Dozent oder ein hochbegabter Lehrer sein muss, von denen es nur wenige gibt. Ein Ältester muss jedoch die Bibel kennen und andere darin unterweisen können. Hey, das ist es. Nicht jeder Ältester muss ein Martin Luther, Johannes Calvin, Charles Spurgeon, Dr. MacArthur oder Dieter Borchmann sein. Okay? Ein Ältester muss jedoch zumindest in der Lage sein, auf einzelner Basis mit Leuten umzugehen und das Wort Gottes gemäß den Umständen diesen Personen zu lernen und anzuwenden. Ich denke an die Ältestenschaft oder die Ältestenschaft bei der Grace Community Church. Okay, John MacArthur, er macht die Predigt am Sonntagmorgen, Sonntagabend. Und es gibt, ja, wahrscheinlich 45 andere Ältesten in der Gemeinde. Ja, und sie kommen nicht so oft. Aber sie müssen auch lernen, sie tun das auch. Sie haben einen Dienst, was sie regelmäßig tun. Und das ist auch wichtig. Lass uns jetzt noch einmal Vers 3 gemeinsam lesen. Wir müssen weiter. Ja. Nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichen Gewinn streben, sondern gutig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Wow. Die nächste Anforderung an einen Mann, der ein Ältester in der Gemeinde Jesu Christi sein möchte, ist, dass er nicht der Trunkenheit ergeben sein darf. Im Griechischen steht hier, er darf nicht paronios sein. Onios ist Wein und par ist eine Vorsilbe, die entlang oder Seite an Seite bedeutet. So mit anderen Worten, hier wird also ein Bild gezeichnet von einem Mann, der in enger Verbindung zum Alkohol steht. Er ist Seite an Seite mit Alkohol. Demzufolge darf ein Mann, der eine leitende Position in der Gemeinde anstrebt, sich nicht durch eine Lebensweise oder Verhaltensmuster auszeichnen, die dem eines Trinkers entsprechen. Paulus spricht in diesem Vers nicht über Trunkenheit, aber. Er spricht nicht über Trunkenheit. Ein Säufer würde nicht einmal vor die Gemeindeleitung in Erwägung gezogen werden, da die Schrift Trunkenheit eindeutig als Sünde verurteilt. Das lesen wir in Epheser 5, Vers 18, 1. Korinther 6, Vers 10 zum Beispiel. So darum geht es hier in diesem kleinen, nicht der Trunkenheit ergeben, diesen kleinen Satz. Deshalb geht es hier also nicht um Trunkenheit, sondern um die Abhängigkeit von Wein oder Alkohol. Ein Mensch kann von Alkohol abhängig sein, aber dennoch nicht betrunken sein. Ich trinke nur ein Bier, aber jeden Tag. Jeden Tag nach der Arbeit oder ein Glas Wein, jeden Abend. Und das weiß ich sehr wohl, weil meine Mutter hat das immer getan. Nur ein Glas Wein. Aber sie war wirklich auch eine Alkoholikerin. Ein Mensch kann von Alkohol abhängig sein, aber dennoch nicht betrunken sein. Kein Christ oder Christin sollte im Ruf stehen, ein Trinker zu sein und ganz gewiss nicht ein Ältester in der Gemeinde. Wichtig zu beachten ist hier auch, dass Paulus Alkohol für Gemeindeleiter, das ist wirklich wichtig, nicht völlig verbietet. Okay? Es ist einfach auf eine Seite diesen Pferd zu fallen oder auf der anderen Seite. Wenn das der Fall wäre, würde das seinen Worten in 1. Timotheus 5, Vers 23 widersprechen, wo Timotheus rät, ein wenig Wein für seine häufigen Magenbeschwerden zu trinken. Hier geht es, Leute, pass mal bitte jetzt gut auf, hier geht es wie in allen anderen Bereichen des Lebens um Mäßigung. Um Mäßigung. Ein Autor sagte dazu, alle seine fleischlichen Gelüste müssen von einem Verstand und Willen gesteuert werden, der seinerseits selbst vollkommen der Lenkung durch den Herrn Jesus Christus unterworfen ist. Brüder und Schwestern, Mäßigung ist der Punkt, um den es hier geht. Und ich kann diesen Punkt wirklich nicht genug betonen. Die Bibel verbietet an keiner Stelle den mäßigen Genuss von Alkohol. Sie verbietet jedoch immer Trunkenheit. Und sie verbietet immer Abhängigkeit. Und immer, wenn es ein Anstoß ist für einen Bruder oder Schwester im Herrn. Das müssen wir auch beabsichtigen. Okay. Die nächste Qualifikation, das ist nur ganz schnell rübergeflogen. Die nächste Qualifikation für einen Ältesten oder eine Ältesten ist, dass er nicht gewalttätig sein darf. Gewalttätig oder kampflustig bedeutet hier, keine Schläge auszuteilen oder nicht zu schlagen. Eine Ältester, eine Gemeinde darf niemand sein, der seine Auseinandersetzung mit der Faust austrägt. Er muss vielmehr ein Mann sein, der Dinge ruhig und sanft angeht. Ein geistlicher Leiter muss seine Differenzen auf friedliche, fromme, sanfte und demütige Weise lösen. Tut mir leid, Katrin, kein Schlagen mehr. Schlägen. Die nächste moralische Qualifikation für den Pastor einer Gemeinde ist, dass er nicht nach schändlichen Gewinn streben darf. Nicht nach schändlichen Gewinn streben darf. Buchstäblich steht hier, er soll Silber nicht lieben. er soll Silber nicht lieben. Mit anderen Worten, darf ein Mann, der Gottes Gemeinde leitet, seine Aufmerksamkeit nicht auf finanzielle Belohnung fixieren. Wenn man zum Beispiel nur predigen würde, um Belohnung, oder extra dahin geht, um Belohnung zu bekommen, das ist verkehrt. Das ist wirklich verkehrt. Geld, wie jedes andere irdische Besitzung, darf nicht so hoch geschätzt werden, dass es die Berufung durch Jesus Christus in irgendeiner Weise behindert oder beeinflusst. Ich möchte hier jedoch einmal die Tatsache betonen, dass dies für jeden einzelnen Menschen gilt, die von sich behaupten, wiedergeboren zu sein. Das sollte unser Verhalten nicht ändern irgendwie. Wie wir Leute einladen zu uns nach Hause. Naja, der Mann hat viel Geld, ich sollte ihn ein bisschen besser respektieren oder behandeln. Im Vergleich zu dieser armen Person, der keinen 2 Pfennig hat. Nein, vergesst nicht, was unser Herr in Matthäus 6, Vers 24 um Geld sagte. Niemand kann 2 Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wir dürfen nie die Tatsache aus den Augen verlieren, dass Wohlstand eine Frage der Verwaltung ist. Und es ist letztendlich egal, ob wir viel oder wenig haben. Alles, was wir haben, ob viel oder ob wenig, wurde uns von Gott anvertraut, Leute, um es in diesem Leben zu verwalten. Es ist nur eine Sache der Verwaltung. Es gehört im Endeffekt uns wirklich nicht, oder? Was Gott uns anvertraut hat, jeden Monat, jede Woche, wenn wir unsere Bezahlung bekommen, wenn wir unseren Lohn bekommen von unserem Arbeitgeber. Wir sind bloß Verwalter. So die Frage ist, wie schneiden wir jetzt ab mit der Verwaltung, was Gott uns anvertraut hat? Benutzen wir das ausschließlich für uns selbst? Deshalb spiegeln die Art und Weise, wie wir unser Geld ausgeben, investieren, sparen und spenden, allesamt wider, inwieweit wir uns der Herrschaft von Jesus Christus unterwerfen oder auch nicht. Das spiegelt es sofort wider, Leute. Wir können nicht gleichzeitig Geld und den Herrn Jesus Christus lieben. Wir können jedoch nutzen, was Gott uns anvertraut hat, um unser Leben für ihn unter Beweis zu stellen. Die Bibel ist von Anfang bis Ende voller Warnungen über die Liebe zum Geld. Es gibt so viele. Wir haben nicht die Zeit jetzt dafür. Aber schreib mal 1. Timotheus 6, 6 bis 10 auf. Ich lese einen Vers aber vor aus Hebräer 13, Vers 5. Steht hier, euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Das ist ein Versprechen von unserem Herr Jesus Christus. Und genau hier in diesem Bereich werden wir alle getestet. Es ist nicht so einfach, oder? Es ist nicht so einfach. Ich würde die Erste, die Hand hochzuheben, sagen, Herr, ich bin nicht perfekt in diesem Bereich. Aber da müssen wir alle damit kämpfen und dagegen kämpfen. Wirklich der Herr zu vertrauen in allem, was er uns anvertraut hat. Wir sind bloß Verwalter, Leute, nicht Besitzer auf dieser Erde. Eine Älteste oder Christ, die Gott wohlgefällig sein will, muss sorgfältig sein Herz schützen, von Geld zu lieben. Er muss ständig der Versuchung widerstehen, aufgrund potenzieller finanzieller Verluste oder Gewinne zu handeln. Hey, gehe ich nur dahin, weil ich ein bisschen Geld verdienen kann? Oder gehe ich dahin, weil ich möchte diesem Bruder oder diesem Schwester wirklich helfen? Das ist die Frage. Er muss vollkommen davon überzeugt sein, dass Gott derjenige ist, der all seine Bedürfnisse erfüllt. Er muss Gott mehr lieben als alles andere. Und er darf nicht bereit sein, diese Liebe für irgendwelche weltlichen Gewinn zu kompromittieren. Möge der Herr uns alle bewahren. Okay, wir müssen weiter. Ein Mann Gottes muss auch gütig sein. Was heißt es gütig? Das griechische Wort, das hier verwendet wurde, ist Epikis und beschreibt eine Person, die rücksichtsvoll und gütig ist und andere Menschen leicht vergibt. Darüber hinaus darf ein Ältester nicht streitsüchtig sein. Und das bedeutet friedlich oder nicht zum Streit bereit. Hier geht es nicht so sehr um körperliche Gewalt, als um eine zänkische und streitlustige Einstellung zu haben. Eine Gemeindeleiter darf nicht streitsüchtig oder zänkisch sein. Er darf nicht offen aggressiv sein und darauf bestehen, Recht zu haben. Er muss vielmehr in der Lage sein, sein Temperament zu zügeln. Und das ist wichtig für uns alle. Es reicht nicht, wenn ein Ältester sich als Einzelperson vorbildlich verhält. Er muss auch zu Hause vorbildlich sein. Jetzt gehen wir zu Vers 4 und 5. Vers 4 und 5. Lass uns 1. Timotheus 3, Vers 4 und 5 lesen. Und da sehen wir das Privatleben eines Hirten an. Einer, der seinen eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand sein eigenes Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Wie wir bereits gesehen haben, muss der Pastor oder Ältester einer Gemeinde Mann einer Frau sein. Doch seine Verantwortung zu Hause ist nicht allein auf seine Frau beschränkt. Sie erstreckt sich auch auf seine Kinder. Wie ein Pastor seine eigene Familie hütet, wird ein Schlüsselindikator dafür sein, wie er die Familie Gottes hüten wird. Sein Heim muss die Bewährungsprobe für seine Fähigkeit sein, die Gemeinde Jesu Christi zu leiten. Mit anderen Worten, wenn er das nicht zu Hause machen kann, dann darf er auch nicht in Gottes Herde dieses Amt nicht ausüben. Laut Vers 4 muss er sein Haus gut vorstehen. Das griechische Wort, das Paulus hier verwendet, kann legitim als ausgezeichnet übersetzt werden. Er muss sein Haus ausgezeichnet vorstehen. Das Wort, das Paulus für vorstehen verwendet, beinhaltet den Gedanken des Leitens, den Weisens oder Autorität über jemand haben. Ein Pastor erwähnte Folgendes in Bezug auf die Leitung des eigenen Heims. Er sagte Folgendes: Ein Mann, der als Pastor dient, muss unter Beweis stellen, dass er Menschen zur Errettung und Heiligung führen kann, weil er das bereits in seinem eigenen Haus getan hat, welches als Vorbild dient, dem alle Heime folgen sollten. Ein sicherer Beweis eines guten Familienvorstandes ist, dass er seine Kinder gut im Griff hat. Zum Beispiel, was heißt das, dass er seine Kinder gut im Griff hat? Es heißt, sie ordnen sich ihren Eltern unter. Sie verstehen und akzeptieren ihre Stellung in der Familie und gehorchen ihren Eltern. Sie nehmen Weisungen und ihren Eltern an, ohne gescholten, bestochen oder bedroht zu werden. Na, warte mal, bis du zu Hause kommst, dann wirst du eins. So muss es nicht sein. Wir müssen folgende Fragen stellen. Nicht nur an die Ältesten, aber an uns alle. Wie verhalten seine Kinder sich ihm gegenüber zu Hause? Wie verhalten seine Kinder sich gegenüber ihren Mutter? Ist ein ausgewogenes Verhältnis von Fairness, Festigkeit und Zuneigung erkennbar in sein Haus? Legen seine Kinder eine gute Einstellung gegenüber Autorität außerhalb des Heimes an, den Tag und nicht nur zu Hause? Unterweist er seine Kinder aktiv in der Schrift? Unterweist er seine Frau aktiv in der Schrift? Ordnet sie sich ihren Ehemann unter wie dem Herrn? Respektiert und folgt sie seine Leitung oder geht sie ihren eigenen Weg? Hier geht es um Folgendes. Wer wissen will, ob ein Mann ein vorbildliches Leben führt oder er beständig ist, ob er die Wahrheit lernen und vorleben kann und ob er den Menschen zur Errettung und Heiligkeit führen kann und dazu Gott zu dienen, braucht sich nur seine engsten Beziehungen anzusehen und zu überprüfen, ob er es dort kann. Wo ist seine engste Beziehungen? Hoffentlich zu Hause. Hoffentlich zu Hause. Sieh dir seine Familie an und du findest die Menschen, die ihn am besten kennen und ihm am genauesten unter die Lupe nehmen. Fragt sie, was für ein Mensch er ist. Als ich die Ordination bei der Grace Community Church gemacht habe, sie haben unser Leben ja, mehr als ein Jahr geprüft. Und am allerletzten war die Frage, als ich nicht da war, die Ältesten haben meine Frau gefragt, wie ist dein Mann zu Hause? Und solche Fragen gestellt. Und das ist wirklich eine wichtige Frage. Wie ist er, wenn niemand anders zu Hause ist, als nur du und deine Frau allein? Ich kann das nur sagen, hey Leute, ich bin auch nicht perfekt, nicht vollkommen. Ich muss auch Buße tun. Aber das kann auch ein Vorbild sein. Hey, wie schnell gehen wir unserer Frau nach, um Vergebung zu bitten? Oder unsere Kinder? Das ist eine wichtige Frage. Es gibt keine Ältester, der perfekt ist oder vollkommen ist. Und wenn ihr wirklich darauf wartet oder guckt, denn ich kann euch nur eins garantieren, ihr werdet auf dieser Erde nur enttäuscht sein. Okay? Nur enttäuscht. In der Vergangenheit wurde manchmal versucht, diese beiden Verse dazu zu nutzen, um zu zeigen, dass ein Ältester in einer Gemeinde Kinder haben muss. Das sagen manche Leute, wenn sie diesen Verse anschauen. Ein Mann muss Kinder haben. Ohne Kinder geht's nicht. Aber ich persönlich glaube jedoch nicht, dass Paulus sich hier auf die Notwendigkeit bezieht, dass ein Ältester Kinder haben muss, um sich moralisch für seine Arbeit zu qualifizieren. Hier geht es vielmehr darum, dass die Männer, die zu Hause Kinder haben, ihnen gut vorstehen. Sonst könnte man an einem Tag kein Kinder haben und dann ein Kind adoptieren und dann sofort Kinder haben, oder? Am nächsten Tag. Und dann er ist qualifiziert. Aber ich glaube das nicht. Das griechische Wort für unter Kontrolle haben ist hypotage. Und es ist ein militärischer Begriff und steht für Soldaten mit rangmäßigen, niedrigen Autorität, die sich unterordnen. Mit anderen Worten sollen die Kinder eines Ältesten respektvoll, wohlerzogen und nach Titus 1, Vers 6 gläubig sein. Darüber hinaus wird die Unterordnung der Kinder eines Pastors als mit aller Ehrbarkeit beschrieben. Mit aller Ehrbarkeit sollen sie ihren Eltern gehorchen. Oder unterordnen. Was bedeutet das? Das Wort, was bedeutet das? Wirklich, das Wort für Ehrbarkeit könnte auch mit Respekt oder Ehrfurcht übersetzt werden. Die Art und Weise, in der die Kinder eines Ältesten sich unterordnen sollte, ihren Eltern Ehre erweisen. Paulus spricht diesen Thema in seiner Liste der Qualifikationen in Titus an. Hier sagt er, dass die Kinder eines Ältesten nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt werden oder aufsässig sein dürfen. Warum ist es erforderlich, dass ein Gemeindeleiter ein vorbildliches Privatleben hat? Warum ist es so notwendig? Hey, wir sollen das alles haben zu Hause, oder? Wir wollen auch den Herrn dienen. Und ehren durch unsere Familien zu Hause. Und Leute, wenn das Welt geht wirklich am Bach runter, sollten wir wirklich immer noch dastehen als Lichter für diese Welt. Sie sollen uns anschauen können und sagen, da ist etwas anders. Warum ist es erforderlich, dass ein Gemeindeleiter ein vorbildliches Privatleben hat? Schau mal Vers 5 an. Schau mal Vers 5 an. Wenn aber jemand sein eigenes Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Wie ich bereits erwähnte, erhalten wir, wenn wir das Heim eines Mannes betrachten, einen Einblick darin, wie dieser Mann wahrscheinlich als Hirte wäre. Wenn er seinen Haushalt nicht ausgezeichnet vorsteht, kann man davon ausgehen, dass die Leitung der Gemeinde durch diesen Mann auch nicht viel besser wäre. Ein Mann, der darin versagt hat, seine eigenen Ehefrau zu leiten und zu unterweisen und er darin versagt hat, seine eigenen Kinder im Herrn aufzuziehen und zu ermahnen, ist kein verlässlicher Kandidat, um eine noch größere Verwaltungsaufgabe zu übernehmen. Was ist diese noch größere Aufgabe? Die Verwaltung der Gemeinde des lebendigen Gottes. So ist es. Leute, ich weiß, dass es nicht so einfach ist. Okay? Wir fallen jeden Tag in unsere Sündhaftigkeit wieder ein. Aber der Herr ist gnädig, oder? Er vergibt uns gern. Und wir können, es ist egal, wo wir sind, wir können jetzt anfangen, okay? Jetzt anfangen, wirklich Buße zu tun und ein vorbildliches Leben auch zu Hause zu sein und wirklich ein Zeugnis zu sein. Muss jetzt wirklich schnell gehen. Der nächste Vers befasst sich mit der Reife eines Hirten. Vers 6. Vers 6. Lass uns 3 Vers 6 lesen. Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Leute, das ist so wichtig. Weil die Gemeinden so klein heutzutage in Europa sind, kommen wir manchmal, wir lassen manchmal Leute in diesen Leitungen zu schnell hinein. Okay? Aber wir brauchen mehr Leute, wir brauchen einfach eine gute Basis, ein gutes Fundament zu haben. Wir wollten eine gute Fundament zu haben. Aber kann man wirklich denn viel versagen und viele große Fehler machen, wenn wir Leute zu schnell in die Leitung einbringen? Die Gemeindeleitung ist etwas sehr Wichtiges für Gott. Und da müssen wir wirklich sehr, sehr sorgfältig die Männer angucken und wählen. Eine der großen Gefahren, die mit jeder Führungsposition einhergeht, ist die Gefahr der Hochmut und des Stolzes. Und Gemeindeleitung ist in dieser Hinsicht nicht anders. Deshalb darf ein Mann, der die Leitung von Gottes Gemeinde anstrebt, nicht neu im Glauben sein, sondern muss vielmehr ein reifer Gläubiger sein. Er muss ein reifer gläubiger Mann sein. Er soll unter den geistlichen reifsten Männern der Gemeinde ausgewählt werden. Ist das nicht genau der Grund dafür, ihn einen Ältesten zu nennen? Das ist genau der Grund. Das griechische Wort für Neubekehrte erscheint nur einmal im Neuen Testament. In anderen Literatur außerhalb der Bibel bezieht dieser Begriff sich jedoch auf einen neuen gepflanzten Baum. Demzufolge darf ein Ältester kein kürzlich getaufter Christ sein, damit er nicht hochmutig und aufgeblasen wird. Einen Mann zu früh in der Führungsposition in eine Gemeinde zu berufen, setzt ihn der Versuchung des Hochmuts aus. Und Gott hasst alle Hochmut. Er hasst es. Auch in unserer Gemeinde müssen wir uns davor hüten. Neuen Gläubigen sind oft voller Energie und Hunger. Und es ist die Aufgabe der Gemeinde, ihnen dabei zu helfen, diese Energie in die richtige Richtung zu lenken und diesen Hunger zu stillen. Aber, das ist ein großer Aber, diese Männer und Frauen sind immer noch frisch gepflanzt. Die sind immer noch wie ein neues Baum. Sie sind junge Pflanzen mit kleinen Wurzeln. Sie benötigen Schutz und einfach Zeit, stark zu werden und tiefe Wurzeln zu entwickeln. Und das kommt mit Zeit. Wir wagen es nicht, einen jungen Gläubigen zu schnell eine Stellung zuzuteilen, für die er noch nicht bereit ist. Denn wenn wir das tun, besteht das Risiko, ihm der Versuchung auszusetzen, hochmutig zu werden. Paulus warnt Timotheus strikt davor, einen Mann nicht zu früh in eine leitende Rolle zu erheben. Das Wort, das Paulus hier für aufgeblasen benutzt, ist ein Verb, das bedeutet, sich wie einen Rauchwolke aufblasen. Mit anderen Worten, wird ein Mann, der zu schnell einer leitenden Position über anderen anvertraut wird, vermutlich aufgeblasen werden. Das ist ein häufiger Fehler, die meisten Gemeinden in Jugendarbeit machen. Die meisten, oder ja, die Leute, die meisten Gemeinden, sie wählen einen Jugendleiter aus, ja, weil er wirklich die meiste bekannte Person unter den Jugendlichen ist. Oder vielleicht hat er einfach ein Jahr früher absolviert. Okay, dann darf er Jugendleiter sein, weil die ganzen Kinder haben ihn einfach geliebt. Er wird eine überhöhte Selbsteinschätzung haben. Das ist nicht nur gefährlich für die Gemeinde, sondern auch für die geistliche Gesundheit des Mannes selbst. Stolz ist ohne Zweifel die Mutter aller Sünden. Das ist die Mutter aller Sünden. Und Paulus erinnert uns sehr schnell an diese Tatsache mit dem überragendsten Beispiel desjenigen, der Gott gegenüber hochmutig wurde. Laut Hesekiel 28 und Jesaja 14 war Satan ein herrlicher Engel. Erinnert ihr an diese Passage? Heute Morgen haben wir auch ein bisschen darüber gesprochen in der Bibelstunde. Die Bibel sagt, er sei voller Weisheit, perfekt in seiner Schönheit gewesen und so weiter und so fort. Er war einer von den herrlichsten Engeln aller Zeit. Darüber hinaus dient er als ein gesalbter Cherubim. Doch er wurde aufgeblasen und voller Hochmut und wurde aus dem Himmel ausgestoßen. Genau davor will Paulus uns warnen, damit über diesen neuen Christen nicht ein ähnliches Urteil gefällt wird. Gott hasst Stolz und Hochmut. Steht da in Sprüche 8, Vers 13, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen, Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Es gibt mehrere Stellen hier. Die Warnung von Paulus ist aber ist wirklich eindeutig. Was mit Satan geschieht oder geschehen ist, könnte auch leicht einem Neubekehrten passieren, der zu früh in einer leitenden Position erheben wurde. Deshalb ist es die Verantwortung der Gemeinde, den Hochmut eines Mannes nicht zu fordern, indem sie ihn zu schnell in eine leitende Position in der Gemeinde erhebt. Und das ist wirklich der Grund, warum wir wirklich warten, okay, Leute zu schnell in eine Leitungsposition zu bringen. Drei Minuten Zeit. Die letzte Qualifikation. Das letzte Qualifikation. Wir gehen wirklich schnell durch. Für Ältesten schließt den Kreis sich wieder. Erinnert ihr, ich habe euch gesagt, am Anfang von Vers 2 haben wir gesehen oder gelesen, dass ein Ältester, Pastor oder Bischof, untadelig sein muss. Er muss untadelig sein. Und alle anderen weiteren Qualifikationen hat es nur unterstützt oder es nur beschrieben. Okay, was heißt es, untadelig zu sein? Na, lies mal weiter und dann hast du es. Und so jetzt schließen wir diesen Kreis ab. Der Ruf eines Hirten, Vers 7. Ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in der Falschwirk des Teufels gerät. Das Wort, das Paulus für Zeugnis benutzt, beinhaltet den Gedanken eines beständigen Zeugnisses. Mit anderen Worten, soll der Charakter eines Ältesten durch das Zeugnis nicht nur der Gemeindemitglieder, sondern auch von Personen außerhalb der Gemeinde bestätigt werden. Das heißt, unsere Arbeitgeber, unsere Nachbarn, unsere Bekannten, unsere ungläubige Familien. Ein Ältester muss sich als Mann erweisen, der fernab der Welt steht und sowohl von der Gemeinde als auch der Welt als Mann gesehen wird, der den Dingen Gottes verpflichtet ist. Er sollte bekannt dafür sein, einfach das Frucht des Geistes zu tragen, oder? In Galater 5, was steht da? Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung und nicht des Fleisches. Ihr kennt auch diese Liste. Auf den ersten Blick mag diesen Qualifikationen das Amt eines Ältesten etwas merkwürdig anmuten. Mit anderen Worten, was weiß die ungläubigen Welt über christliche Reife und geistliche Gaben in der Gemeinde? Das können wir wirklich sagen, was wissen sie davon? Das stimmt zwar, aber die Welt ist nicht völlig dumm. Weltliche Menschen erkennen einen ehrlichen Mann, wenn sie einen sehen. Sie finden schnell heraus, wem sie vertrauen können und wem nicht. Paulus beabsichtigt hier sicherlich nicht, dass Personen außerhalb der Gemeinde mit der Theologie dieses Mannes übereinstimmen. Doch im Hinblick auf seinen moralischen Charakter muss er untadelig sein. Wie kann ein Mann schließlich einen guten, positiven Einfluss auf seine Gemeinde haben, wenn diese Gemeinde ihn nicht respektiert? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Echt. Ich erinnere mich immer noch an als ich eine Position hatte in einem Restaurant. Kurz nachdem ich zu Glauben gekommen bin, habe ich in der Nähe von meiner Universität einfach einen Job als, nicht als Kellner, aber etwas Ähnliches gehabt. Ich musste wirklich sehr eng mit meinem Chef arbeiten. Und er hat mich ständig, jeden Tag oder jedes Mal, die ich da war, er hat mich einfach versucht, mich in Sünde zu verleiten. Und wenn zum Beispiel eine attraktive Frau in das Restaurant kam, er würde sagen, hey Carrie, schau mal diese Frau an. Hey, was hältst du davon? Und solche Bemerkungen. Und ich habe ihm immer gegengewehrt und ich habe gesagt, hey, das solltest du nicht machen. Weißt du, du bist sogar verheiratet. Und dann kam eines Tages, ich glaube, das war vielleicht 3-4 Monate, nachdem ich angefangen habe, er ist zu mir gekommen und hat gesagt, Carrie, ich fahre jetzt in Urlaub und ich will, dass du für die nächsten 2 oder 3 Wochen auf mein Haus aufpasst. Ich habe gefragt, wie bitte? Ich bin einer von den neuesten Mitarbeiter oder Arbeiter hier. Und du fragst mich? Ich habe ihn gefragt, hey, warum hast du mich gefragt? Er hat gesagt, weil ich keine andere Person in diesem Restaurant vertrauen kann. Und das war einfach eine Basis, vor dem ich einfach ihm das Evangelium weitergeben können. Und das habe ich wirklich versucht, die ganzen Leute in diesem Restaurant einfach das Evangelium weiterzugeben. Gut, wir müssen da aufhören.